Aber wir sind überglücklich, dass wir jetzt sofort das Olympiaticket gelöst haben, was natürlich jetzt im Hinblick auf die weitere Saison auch ein bisschen Ruhe einfach ins Team reinbringt und wir alle super motiviert sind, um in Richtung Paris dann voll anzugreifen.
Das sagt Marc Koch in der neuesten Folge von Two Athletes, Two Talk. Der deutsche Hallenmeister von 2017 über 400 Meter, der sich inzwischen auf die Staffel spezialisiert hat, gibt unter anderem Einblick in seine Leidenschaft für Kaffee, erzählt von seinem sportlichen Vorbild Muhammad Ali und nennt seine Zielsetzung für EM, DM und Olympia. Am Mikrofon Pitt Schmidt. Vor einer Woche warst du noch auf den Bahamas bei der Staffel-WM. Zunächst mal Gratulation, Olympia-Qualifikation, das ist ja schon mal was, würde ich sagen. Wie hast du es selbst erlebt?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier in den Podcast eingeladen habt. Bezüglich Staffel-WM war natürlich sehr emotional, war ein harter Modus da. Die ersten zwei jedes Vorlaufes sind direkt weitergekommen ins Finale und haben sich das Olympiaticket gesichert. Und das haben wir dann mit ein bisschen Glück geschafft. Aber wir sind überglücklich, dass wir jetzt sofort das Olympiaticket gelöst haben, was natürlich jetzt im Hinblick auf die weitere Saison auch ein bisschen Ruhe einfach ins Team reinbringt und wir alle super motiviert sind, um in Richtung Paris dann voll anzugreifen.
Das ist, denke ich mal, erstmal so, dass der Druck raus ist. Ihr wisst, jetzt sind wir dabei, Quali ist geschafft. Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, was ist so das Entscheidende aus deiner Sicht, dass eine Staffel auch gut funktioniert. Sicher, die Wechsel müssen klappen. Oft klappen sie dann im Training, aber sie klappen dann im Wettkampf nicht immer. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen? Wie trainiert ihr das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, am Ende natürlich, du brauchst vier gute Läufer. Man hat es gesehen, die Wechsel sind super entscheidend natürlich bei so einem Staffellauf, das ist ganz klar. Die Amerikaner wussten das der eine Amerikaner beim dritten Wechsel kannte das Regelwerk nicht so ganz, dass man bei 200 vom Schiedsrichter sortiert wird und dann auch an dieser Stelle stehen bleiben muss. Also eine Voraussetzung ist natürlich schon, dass man das Regelwerk erstmal versteht. Aber normalerweise ist das eigentlich kein Ding. Und dann braucht man natürlich vier gute Läufer, die auch unterschiedliche Eigenschaften mitbringen, weil an eins und an zwei braucht man andere Sachen oder andere Eigenschaften, die man jetzt zum Beispiel auch an drei oder vier braucht. An zwei beispielsweise braucht man einen Sprinter, der auch mal, weil man ja da nach 200 Metern sozusagen die Bahnaufteilung aufgelöst wird, da braucht man dann auch mal einen, der dann auch schnell reagieren kann und auch eine gute Sprintfähigkeit mitbringt. Aber letztendlich ist natürlich ganz klar, was wichtig ist, sind die Wechsel und dass man als Team agiert, weil sobald halt einer nicht mehr oder aus der Reihe tanzt, sage ich jetzt mal, und nicht die Leistung abruft, die man benötigt, jetzt gerade auf internationaler Ebene, ist es natürlich super schnell, auch ist man hinten dran. Und das Schlimmste in eigentlich so einer 4x400 Meter Staffel ist, dass man hinterher rennt, weil man dann extra Meter machen muss und man braucht zum Anfang gleich mal eine gute Position. Und wenn man die hat, dann gilt es halt eigentlich, die zu verteidigen und jedes Hemd, was man hat, alles reinzuhauen und dann auch am Ende des Tages sind die Wechsel entscheidend, da muss man nicht drum rumreden. Und man braucht dann eine gewisse Konstanz, weil man ja jetzt auch nicht wie bei 4x100 eine Ablaufmarkierung hat, sondern man macht es nach Gefühl. Und man hat natürlich in jedem Stadion, also man guckt immer so ungefähr 5 Meter, je nachdem, wie schnell der ankommt, dass man so ein Gefühl entwickelt. Und das versucht man natürlich auch im Training letztendlich zu trainieren. Aber klar, in der Wettkampfsituation steht dann ein Gegner neben einem und dann muss man natürlich ein gewisses Gefühl und auch diesen Druck einfach standhalten können.
Und wichtig ist natürlich, denke ich auch, dass man volles Risiko geht, denn nur wenn du Risiko gehst, bist du am Ende jeweils sehr, sehr weit vorne vermutlich.
Ja, natürlich, eine gewisse Risikobereitschaft ist relevant und ist natürlich auch wichtig, aber trotzdem, gerade jetzt so bei den 4x4-Wechseln, wenn dann einer ankommt und man das Risiko geht und ein bisschen zu früh losläuft, dann ist halt die Gefahr, dass der Wechsel einfach langsam wird, weil natürlich ich als Ablaufender da natürlich verantwortlich bin für den Wechsel und damit auch die Geschwindigkeit des Wechsels maßgeblich dafür verantwortlich bin. Das heißt, wenn ich jetzt zu früh loslaufe und der kommt ja langsam an, der ist ja müde bei 400 Meter, der hat ja nicht mehr die Speed, die er zum Anfang hat, da kann das manchmal auch diese, sage ich mal, gewisse Risikobereitschaft dann auch ins Negative umkippen. Das heißt, eigentlich ist das Wichtigste, dass man wirklich auf den Punkt, dass man so eine Perfektion hat, weil das macht dann den Wechsel schnell. Und gerade bei 400 Meter am Ende ist es halt, ist man ermüdet und ja, Mut ja, aber auch nicht zu risikobereit beim Wechsel. Und am Ende dann, wenn man erstmal am Laufen ist, muss man halt einfach jede Position halt behaupten oder ja, verteidigen.
Ist eben keine 4x100, da ist es ein bisschen anders. Ja, die bei den 4x100, da kann man volles Risiko dann gehen, weil da, sag ich mal, da dürfte es dann auch funktionieren, wenn man das tut. Du bist seit ja vielen, vielen Jahren auf deiner 400-Meter-Strecke im Prinzip ja auch schon fast ein alter Hase. Wie bist du eigentlich auf diese 400 gekommen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, an sich echt ganz lustig. Ich war damals 2011, ich hatte immer so ein bisschen mit Verletzungen Probleme, ich hatte Mehrkampf gemacht und dann hatte ich zu meiner Trainerin Nadine Großkopf gesagt, damals, lass doch mal aus Spaß einfach mal eine 400 ausprobieren. Und dann bin ich damals bei einem Abendsportfest in Spandau gegen die 4x100 des SCC Frauenstaffel damals, bin ich die 400 Meter gelaufen und ich muss dazu sagen, ich habe damals verloren, aber das Happy End war, dass ich die Meisterschaftsnorm für die DM in Jena 2012 hatte, bei der U18. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt hatten wir nochmal 3 Wochen Zeit zum Trainieren. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt trainieren wir nochmal 3 Wochen und bereiten das Ganze vor. Und dann war es tatsächlich so, dass ich als Letzter da in Jena in der Meldeliste angereist bin. Und dann habe ich mich um über eine Sekunde gesteigert und bin am Ende ins Finale gelaufen und Sechster geworden. Und dann war für mich klar, so okay, jetzt muss ich mich auf 400 Meter fokussieren. Man hatte den ersten Erfolg und war natürlich dann auch happy. Und dann macht man das natürlich, weil es einem auch dann Spaß macht, ne?
Du hast gerade vorhin angesprochen, deine Trainerin Nadine Großkopf, mit der arbeitest du seit vielen Jahren zusammen, bist bei der EG Nord Berlin. Was ist die besondere Eigenschaft von ihr, dass ihr euch so gut versteht, dass du viele Jahre immer wieder die Impulse von ihr bekommst und dich dann auch peu à peu steigerst?
Ja, auf jeden Fall. Also Nadine ist super, super empathisch und sie hat wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür für Spannung, Entspannung, das heißt Trainingssteuerung. Sie weiß genau bei mir, wann sie mir was geben muss, also welche Trainingsreize sie mir geben muss, damit ich an Tag X auch da bin und meine Höchstleistung abrufen kann. Und sie hat halt einfach, also wenn man Nadine kennt, sie hat eine extreme Leidenschaft für die Leichtathletik. Sie wirklich, sie lebt dafür und das merkt man halt dann einfach auch. Und ja, auf persönlicher Ebene verstehen wir uns natürlich auch gut. Sie weiß, was ich brauche, wenn es mir vielleicht auch mal nicht so gut geht. Und da sind wir einfach ein super Team über die Jahre, sind da einfach super zusammengewachsen. Und ich glaube, dass sie halt auch gut weiß, individuell, was, glaube ich, auch einen guten Trainer ausmacht, was derjenige braucht an Trainingsinhalten. Und ja, deswegen glaube ich, dass es jetzt so über Jahre gewachsen eine super Erfolgsstory ist.
Wenn man mal so einen typischen Trainingstag nimmt, wie kann man sich das vorstellen? Wie trainiert man eigentlich auf 400 Meter?
Es ist ja ganz davon abhängig, in welcher Trainingsphase wir uns befinden. Also wir trainieren natürlich ganz andere Inhalte. Wenn wir jetzt kurz vor einem Wettkampf sind, dann ist die Intensität zwar sehr hoch, aber jetzt beispielsweise bei mir so eine typische Wettkampfwoche, da mache ich eigentlich fast gar nichts mehr. Das ist dann eigentlich relativ langweilig. Das heißt, da würde ich halt am Montag nochmal so einen leichten Auftakt machen, beispielsweise ein bisschen Kreistraining, Höhensprünge und dann am Dienstag würde ich nochmal so ein V2-Max-Programm machen, Minutenläufe und an einem Mittwoch dann, wenn ich jetzt am Samstag Wettkampf hätte, würde ich dann nochmal ein paar Sprints machen, aber kurze Sprints, einfach um die Spritzigkeit zu haben, dann würde ich Donnerstag frei haben, Freitag einen Auftakt, also so ein kleines Warm-up und am Samstag dann das Rennen. Und wenn ich jetzt also in einer Vorbereitungsphase bin, dann sind natürlich die Inhalte ganz anders. Dann haben wir viel größere Umfänge, längere Läufe, Krafttraining und das ist natürlich ein gesunder Mix dann. Aber also so, dass ich sagen kann, jetzt typisch, also typisch ist halt, muss man sich die unterschiedlichen Phasen einfach in der Trainingsphase angucken.
Wenn wir mal den Blick nach vorne richten, das geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Es kommt die Europameisterschaft in Rom, die deutschen Meisterschaften Ende Juni in Braunschweig. Und dann ab Anfang August gehen die Leichtathletik-Wettbewerbe in Paris bei den Olympischen Spielen los. Wie habt ihr eure Trainingsplanung ausgerichtet? Gibt es nochmal ein Trainingslager?
Also wir sind jetzt letzte Woche zurückgekommen, hatten zwei Wettkämpfe auf den Bahamas, also zwei Wettkampftage, dann erstmal zurück, Rückanpassung. Das heißt, jetzt versuchen wir nochmal ein bisschen zu trainieren, aber wohl wissend, dass natürlich jetzt auch Wettkämpfe kommen und dann das in einen oder anderen Wettkampf vielleicht auch aus dem Training heraus machen und dann im Hinblick auf Rom natürlich dann da nochmal einen Peak zu setzen, dass man da in Topform ist. Und dann heißt es eigentlich, dann hat man Rom und dann hat man nochmal so 3 Wochen, wo man auch nochmal in der Zwischenzeit ein bisschen trainieren kann. Und dann letztendlich muss man ja ganz klar so sagen, sind die deutschen Meisterschaften halt dann auch maßgeblich für die Nominierung zu den Olympischen Spielen. Das heißt, da muss man an sich auch nochmal in Topform sein, weil jeder sich in Stellung bringen will. Und da werden halt die Besten nominiert. Das heißt, da ist dann auch nochmal ja ein Wettkampfblock. Das heißt, immer kurze Trainingsphasen und dann nochmal und dann halt immer am Ende des Tages im Wettkampf. Wettkampf ist das beste Training, sage ich immer so. Das heißt, da nochmal ja eine Peak-Performance zu liefern. Und anschließend kann man ja nochmal ein bisschen trainieren im Hinblick auf die Olympischen Spiele.
Gibt es denn für dich sowas wie sportliche Vorbilder auch? Hast du da irgendjemanden aus der Leichtathletik oder aus einer anderen Sportart, wo du sagst, oh ja, daran kann man sich orientieren? Ich denke zum Beispiel, was weiß ich, wenn man Dirk Nowitzki denkt, wie er professionell seine gesamte Laufbahn bestritten hat. Gibt es sowas bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich, wen ich schon seit Ewigkeiten wirklich feier, ist Mohamed Ali. Ich finde einfach, der hat eine unglaublich bewegende Lebensgeschichte und halt auch damals, als er dann halt zu seiner besten Zeit ja eigentlich zum Wehrdienst halt auch einberufen wurde und dann ins Gefängnis musste, zwar auf Kaution frei musste und so, aber dann halt zurückkam nachdem ihm die Boxlizenz entzogen wurde und dann wieder Weltmeister wird, und das bedarf ja auch einen unglaublichen Willen und auch ja einer extremen Leidenschaft und Motivation nach so einer langen Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube 3 oder 4 Jahre war der weg. Und dann halt zurückzukommen, das ist halt schon sehr beeindruckend und auch einfach, wie er den Boxsport irgendwo in seiner Weise revolutioniert hat. Das ist dann schon sehr beeindruckend und ja, ist ja nicht umsonst the greatest of all time so im Boxsport. Und von daher ist das so eine Persönlichkeit, die mich wahnsinnig inspiriert hat, ja.
Du hast gerade angesprochen, Wille, Leidenschaft, hinzu kommt sicherlich Ausdauer, Disziplin in der Leichtathletik. Ich denke, das sind alles Punkte, die man haben muss, um ja eben im Hochleistungsbereich dann zu bestehen, oder?
Ja, definitiv. Also ohne Disziplin, Leidenschaft, ich glaube, das größte Talent kann auch nicht Weltmeister werden, wenn er nicht eine gewisse Disziplin und Leidenschaft mitbringt. Also es sind natürlich so Grundvoraussetzungen, dass man erfolgreich wird. Und dann kommt natürlich klar auch das Talent hinzu, aber ohne die Leidenschaft und auch die Ausdauer, weil es ist halt in so einer Karriere nicht immer so, dass es alles steil bergauf geht. Man muss auch mit Rückschlägen klarkommen und oftmals wirft man auch mal daneben. Ich glaube, weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Michael Jordan, wie oft er, oder Kobe Bryant, wie oft er daneben geworfen hat, um dann im
Michael
richtigen
Jordan war es, glaube ich.
Michael Jordan, ja. Um dann im richtigen Moment in einem Finale dann auch da zu sein und das wichtige Ding zu treffen. Und so genauso ist es halt auch im Hinblick auf die Leichtathletik oder auch auf andere Lebensbereiche kann man das, glaube ich, auch ganz gut übertragen. Aber dafür brauchst du einfach Ausdauer und Wille, auch in den schwierigen Momenten dann wieder aufzustehen und weiter Gas zu geben und dran zu bleiben. Und ich glaube, ich hatte in meiner Karriere, glaube ich, auch schon sehr oft Situationen, wo ich kurz davor war, sozusagen, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr und ich will hinschmeißen. Aber dann sich zurückzuerinnern, okay, für was macht man das? Und man macht es für, natürlich in erster Linie, weil es Spaß macht, aber halt für die Momente, wo man dann bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften glänzen kann und über sich hinauswachsen kann. Und dafür brauchst du einfach diese Geduld und auch den Willen, die Disziplin, die Ausdauer, um dann auf so einer großen Bühne dann auch bestehen zu können.
Wie bist du grundsätzlich mal zur Leichtathletik überhaupt gekommen? Ich meine, du hättest ja auch vielleicht Fußballprofi werden können.
Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich naheliegend. Aber letztendlich, also ich bin zur Leichtathletik gekommen. Ich war damals in der Grundschule, hat mich ein Kumpel mit zur Leichtathletik bei den Reinickendorfer Füchsen gebracht. Da hatte ich damals einen Trainer, Kasimir Kieler, der hat damals mein Talent irgendwie erkannt und hat mich dann auch sehr, sehr, sehr gut gefördert. Und dann war ich in der Kinderleichtathletik auch ziemlich gut. Es geht ja dann so Dreikampf, Vierkampf, Fünfkampf und so weiter. Und bin es da alles durchlaufen. Und ja, dann bin ich halt irgendwann zur LG Nord gewechselt. Und ja, so bin ich eigentlich zur Leichtathletik gekommen, also eigentlich durch einen Schulfreund.
Und hast auch ein Studium begonnen, Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin mit Bachelor. Wie ging das eigentlich? Kann man so ein Studium vereinen mit ja, Spitzensport, Leichtathletik beim Training?
Ja, also das sind natürlich mehrere Komponenten, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es die Selbstdisziplin, da sind wir auch wieder beim Thema Disziplin, dass man halt sich ja, diszipliniert einfach auch ransetzt an die Themen. Und dann auch auf der anderen Seite braucht man ein gewisses Selbstmanagement, also ein Zeitmanagement, das in seinen Tag irgendwie zu integrieren. Und dann auf der noch eine weitere Ebene ist, dass man Leute braucht, die einen dabei unterstützen, sei es die Uni, sei es der Professor, sei es dann aber auch ja, Freunde, Partner, die dann auch mal verzichten und sagen, ja, okay, du kannst jetzt nicht zu dem Treffen XY kommen, weil du halt dann mal was für die Uni machen musst oder ja, sportlich unterwegs bist. Also am Ende des Tages muss man schon ganz klar so sagen, hat es was mit Zeitmanagement zu tun. Und dann natürlich auch wieder einer gewissen Leidenschaft, auch noch was anderes durchzuziehen. Und wohl wissend, muss man ja auch ganz klar so sagen, wir Leichtathleten haben ja am Ende der Karriere auch nicht ausgesorgt. Und da muss man ganz klar so sagen, dass es da schon sehr wichtig ist, ein zweites Standbein sich aufzubauen. Und mir war das auch immer wichtig, dass ich halt neben dem Sport halt immer auch noch parallel was mache. Also ich habe ja auch ganz lange, muss man ja so sagen, wo es auch im Sport mal nicht so gut lief, ich aus der Förderung raus war, habe als Werkstudent parallel gearbeitet, habe mein Studium gemacht und das ist das, also wenn du da nicht diszipliniert bist und irgendwie das versuchst unter einen Hut zu bekommen und da auch Unterstützung bekommst, dann ist es gar nicht, ist es, glaube ich, gar nicht möglich.
Und dann hast du ja eine ganz große Leidenschaft, da haben wir uns ja schon mal länger unterhalten. Das ist Kaffee. Also du hast zusammen mit deiner Frau, magst du eine professionelle Kaffeerösterei. Ihr verkauft auch den Kaffee, sage ich mal, und der Kaffee ist auch verdammt gut. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen am Ende. Ich hatte das dir, glaube ich, damals auch schon gesagt. Also vor, ich weiß nicht, 7, 8 Jahren hatten damals Saskias Eltern, also die von meiner Frau, die hatten sich damals eine Siebträgermaschine geholt. Und das war so lecker, der Kaffee. Und dann haben wir so geträumt, irgendwann wollen wir auch mal so eine Siebträgermaschine. Und dann ein paar Jahre später haben wir uns dann auch eine Siebträgermaschine geholt. Und das war dann so sage ich mal, der Beginn. Dann hat man sich durch verschiedene Kaffeesorten getestet. Und dann kam tatsächlich letztes Jahr oder nee, Ende 2022 war dann so die Idee, ey, es wäre doch voll geil, wenn man so seinen eigenen Kaffee kreieren würde. Und dann war es so, dass wir uns halt erstmal mit der Thematik beschäftigt haben, wie kommt man denn überhaupt an die Rohbohne? Also wie beschafft man sich diesen Kaffee? Dann haben wir uns überlegt, okay, wie wollen wir überhaupt heißen? Dann kommen ja so viele Themen einmal auf den Tisch, die man vorher irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dann haben wir uns halt einfach immer weiter mit beschäftigt und haben da auch echt Spaß dran gehabt. Und dann haben wir gesagt, so, okay, jetzt sind wir nach Hamburg gefahren, haben Cafés getestet und so weiter. Und ja, dann ist haben wir Marcosa Coffee. Ich glaube, die Gründung war tatsächlich jetzt im Mai. Ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, aber müsste ich in den Kalender reingucken. Aber dann haben wir einfach immer weiter durchgezogen und Gas gegeben. Und ja, jetzt verkaufen wir online schon.
Und ist ja, könnte ja auch mal dein zweites Standbein nach der Sportkarriere werden, ne? Dass du in der Kaffee-Rösterei praktisch deine Leidenschaft findest.
Ja, definitiv. Also letztendlich muss man ja ganz klar so sagen, also die Rösterei, die läuft ja jetzt schon parallel. Wir verkaufen online, wir verkaufen an Firmen, wir verkaufen an Praxen. Also wir haben da ein breites Spektrum und natürlich auch Cafés. Und das ist natürlich ein Ziel auf jeden Fall. In Zukunft können wir uns auch sehr gut vorstellen, noch ein Café in Berlin zu eröffnen. Mal sehen, wann das dann auch stattfindet. das wäre schon nochmal so ein Träumchen, irgendwann auch ein eigenes Café zu haben oder vielleicht auch mehrere Cafés. Und ja, aber mal gucken, was die Zukunft da bringt. Und letztendlich, ja, muss man einfach auch da Geduld haben, Gas geben. Und ich glaube, ein Faktor ist einfach auch Spaß an der Sache zu haben.
Du hast ja angesprochen, du lebst in Berlin schon sehr lange auch und genießt mehr oder weniger auch diese Stadt. Was würdest du meinen, ist das Besondere an der Hauptstadt Deutschlands?
Boah, also Berlin ist ja eine super vielseitige Stadt, also in allen Belangen. Man hat super viele Freizeitmöglichkeiten. Man hat einfach ja letztendlich immer noch diese zwei Stadtteile und die haben natürlich auch einen anderen Flair irgendwo. Und letztendlich muss man auch so sagen, das würde ich sagen, ist Berlin eine super tolerante Stadt. Also jede Meinung darf irgendwie gesagt werden und gehört werden auch. Und man hat super viele Sportmöglichkeiten, super. Also man hat, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde sagen mal 1000 Sportplätze und jeder kann Sport treiben in allen Ecken der Stadt. Und das ist natürlich schon besonders auch also super viele Restaurants von Asia bis Italienisch bis, also da ist man wirklich super vielseitig aufgestellt, auch was Kultur angeht. Irgendwelche Ausstellungen da, also ist schon besonders und ich glaube, das Freizeitangebot ist schon herausragend in Berlin.
Du fühlst dich auf jeden Fall wohl und von daher ist es gut so, dass du dort lebst. Wenn wir mal auf den Sport wieder eingehen, ich habe es ja gesagt, jetzt kommt dann bald die EM in Rom, dann die DM in Braunschweig, eine ganz wichtige Station auch für die Qualifikation und Nominierung nochmal für die Olympischen Spiele in Paris.
Ja.
Was sind so deine Ziele, die du dir vorgenommen hast?
Also wenn wir jetzt, also ich beginne mal mit, ich mache das mal chronologisch, also Rom, dann deutsche Meisterschaften und dann Olympische Spiele. Beginnen wir mal mit Rom. Rom ist natürlich ganz klar das Ziel, mit der Staffel eine Medaille zu holen. Das ist für mich so das oberste Ziel in Rom. Und wenn dann parallel noch ein Einzelstart bei rausspringt, dann freue ich mich, aber der Fokus liegt für mich da auf der Staffel, weil wir da einfach größere Chancen haben. Bezüglich der deutschen Meisterschaft in Braunschweig ist natürlich ganz klar das Ziel eine Medaille und sich für eine Nominierung für die Olympischen Spiele in Position zu bringen und dass ich natürlich dann auch da bei den Olympischen Spielen wesentlicher Bestandteil der 400-Meter-Staffel bin. Das ist ein weiteres Ziel und das mündet natürlich dann in den Olympischen Spielen. Und da ist das Ziel dann auch ins Finale zu kommen bei den Olympischen Spielen. Und dann, ja, in so einem Finale ist alles möglich. Was da letztendlich bei rauskommt, ist dann, wird man dann sehen. Aber es ist schon schwierig genug. Wir haben es jetzt bei der Staffel WM auf den Bahamas gemerkt, wie hart der Modus es ist, wenn die ersten zwei nur ins Finale kommen. Mal sehen, wie da bei den Olympischen Spielen dann der Modus ist, ob dann wieder auch was mit Zeitschnellsten und so weiter. Ja, muss ja schon fast. Sind ja nur zwei Läufe. Das heißt, da wird wahrscheinlich die ersten zwei direkt weiter und dann die nächsten zwei Zeitschnellsten, die vier Zeitschnellsten, so wird es wahrscheinlich laufen. Aber man hat gesehen, wie schwer das da war und das ist natürlich ein Traum in einem olympischen Finale. Das wäre schon wirklich sehr, sehr special, würde ich sagen.
Ja, Olympia ist ja ohnehin sehr special. Es ist die größte Sportveranstaltung der Welt. Weit über 10.000 Athleten, soweit ich weiß, 12.000 und so in diese Richtung nehmen dran teil. Das olympische Dorf. Was glaubst du denn, macht das Besondere an Olympia aus?
Also auf jeden Fall ist es ja erstmal so, dass es nur alle 4 Jahre stattfindet. Das heißt, als Athlet, man trainiert 4 Jahre immer darauf hin. Letztendlich natürlich viel, viel mehr Jahre, aber man hat nur alle 4 Jahre die Möglichkeit, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das heißt, für den Sportler ist es teilweise nur möglich, einmal an der Olympischen Spiele oder ja, zwei oder dreimal würde natürlich auch gehen, aber viele schaffen es ja auch gar nicht. Das heißt, da sind halt die Besten der Welt und letztendlich weiß jeder, was für ein besonderes Ereignis die Olympischen Spiele sind, was es für einen besonderen Flair hat mit dem Olympischen Dorf. Du hast da 10.000 Athleten aus den verschiedensten Sportarten, von den verschiedensten Nationen, die da zusammenkommen und in diesem Olympischen Dorf leben und ja, irgendwie eine Gemeinschaft bilden für die 2, 2,5 Wochen. Und das ist natürlich ganz besonders. Also bei welchem Wettkampf hast du das? Bei einer WM hast du es nicht. Da hast du natürlich auch viele Nationen, aber du bist in verschiedenen Hotels untergebracht und da bist du wirklich an einem Ort untergebracht und ja, hast halt ein unglaubliches, also ich war ja 2021 auch schon bei den Spielen dabei und es ist halt einfach so eine, schon eine andere Stimmung in so einem Dorf als jetzt in einem Hotel, würde ich sagen. Und das macht es natürlich auch besonders. Und dann kommt natürlich hinzu, dass es halt einfach ein Riesen-Event ist, riesiger Medientrubel, den wir ja jetzt in dem Umfang auch nicht bei einer WM oder EM gewohnt sind. Aber Olympischen Spiele sind alle da, alle Sender, also ich weiß jetzt nicht, was die Einschaltquoten sind, aber es sind ja Milliarden, die da am Fernseher hocken. Und dann ist es natürlich jetzt in diesem Jahr auch nochmal besonders, dass es in Paris ist, weil es ist halt in unserer Zeitzone. In Tokio war es ja dann nicht in unserer Zeitzone, das heißt, war ja auch immer mit Verschiebung und so weiter. Das heißt, alle können zugucken, können eventuell sogar kommen, nach Paris fliegen und weil es halt vom Aufwand nicht so groß ist wie nach Tokio. Ja, und das ist natürlich super besonders.
Und was diesmal dazu kommt, Zuschauer sind wieder dabei, Corona ist vorbei und das ist natürlich nochmal, wird das ganz Besondere sicherlich sein bei den einzelnen Wettbewerben, Wettkämpfen und auch zu sehen, was gibt's bei anderen Sportarten, das finde ich immer, das kommt ja noch dazu, wenn man selber seinen Wettkampf beendet hat oder so und schaut ein bisschen woanders noch zu. Ich mache immer so ein Assoziationsspiel, ich gebe einen Begriff vor, du sagst einen Satz dazu, was dir einfällt. Training.
Mit Freunden über Grenzen gehen und ganz viel Spaß haben.
Beruf?
Eine Leidenschaft, die man für eine bestimmte Sache entwickelt.
Konkurrenz?
Belebt das Geschäft.
Leistung?
Ist wesentlicher Bestandteil von Erfolg.
Und Triumph?
Sind pure Glücksgefühle, Emotionen, Spaß und Genuss einfach von was sich dann am Ende des Tages auszahlt von dem harten Training.
Ja, Marc, wir sind nahezu am Ende angelangt. Eine Frage habe ich allerdings noch, wenn du mal nicht mit Leichtathletik und Kaffee beschäftigt bist, was machst du dann am liebsten?
Ja, so viel Zeit bleibt ja dann gar nicht mehr übrig, ehrlich gesagt. Aber wenn, dann natürlich treffe ich mich super gern dann mit meinen Liebsten, also Freunden, Familie und ja, genieße das Leben, Philosophie über das Leben, genieße gutes Essen und natürlich dann auch am Ende, am besten Fall mit einem guten Kaffee. Ja, also letztendlich ist ja dann schon super viel weg von vom Tag, wenn ich die zwei Sachen ausgeübt habe. Von daher, ja, dann wirklich mit meinen Liebsten Zeit verbringen und am besten halt irgendwelche, wenn es mal spazieren gehen ist oder auch vielleicht mal eine Spielbank gehen und einfach mit ein paar Kumpels Spaß haben oder ins Kino gehen. Also da gibt es jetzt keine spezielle Sache, die ich so nur das dann mache, sondern am liebsten dann einfach Zeit mit meinen Liebsten verbringen.
Du hast gerade angesprochen, gutes Essen liebst du auch sehr. Hast du vielleicht für unsere User noch einen Ernährungstipp oder vielleicht einen Trainingstipp, wenn man gut gegessen hat, wie man dann trotzdem wieder seine Figur behält?
Naja, also was Ernährung angeht, bei mir ist es so, ich ernähre mich halt ziemlich ausgewogen, aber was ich jedem empfehlen würde, also wenn er jetzt trainiert und eine harte Belastung hat und eine lange Belastung, dann auf jeden Fall während des Trainings irgendwas zuführen, sei es irgendwie über Flüssigkeit oder über auch harte Nahrung sich zuzuführen und dann natürlich auch in dem halbe Stunde Slot nach dem Training auch auf jeden Fall was zu essen dabei zu haben, um dem Körper gleich wieder die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren. Und beim Training finde ich es super unterschätzt, weiß jetzt nicht, ob man das als Trainingsmittel benennen kann, aber auch mal was weglassen. Also ich glaube, dass viele Athleten, ich würde mich da auch mit einschließen, ganz Schwierigkeiten haben, einfach mal auch einen Trainingsinhalt wegzulassen, weil man dann dieses schlechte Gewissen hat, so, ah, scheiße, jetzt bin ich gefühlt 0,2 langsamer oder was weiß ich. Aber ich glaube, dass manchmal diese Ruhe und zu sagen so, okay, ey, ich habe doch gut trainiert und ob ich jetzt mal eine Sache oder ein Krafttraining jetzt mal weglasse, weil mein Körper mir eigentlich schon das Signal gibt, ich bin schon drüber, dann die Cleverness zu haben und zu sagen, so jetzt reicht's. Ich glaube, das ist ein wirklich sehr unterschätztes, ich sag mal, Trainingsmittel ist es ja nicht, aber Ruhe. Und natürlich auch ja so Dinge, worauf man eigentlich nicht so viel Bock hat. Irgendwelche Stabilisationsübungen oder abends mal sich noch auszurollen, auszudehnen. Ja, solche Sachen, so kleine Sachen, die glaube ich, ja, oftmals dann irgendwie unter den Tisch fallen in dem stressigen Alltag.
Ja, Marc, dann danke ich dir mal ganz herzlich für die Tipps, für das gute Gespräch und drück vor allem die Daumen für Europameisterschaft, für deutsche Meisterschaften in Braunschweig und dann natürlich für die Olympischen Spiele, dass deine Ziele in Erfüllung gehen und vor allem, dass du verletzungsfrei bleibst.
Vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut und ja, ich bin gespannt, was die Saison so bereithält für mich.